Ich begrüße euch herzlich an diesem Abend. Es war heute vielleicht etwas schwieriger, hier zu sein um 7 Uhr wie gestern am Feiertag. Ich freue mich, dass ich wieder Kinder unter uns sehe und ich möchte erst den Kindern eine Erfahrung erzählen. Geht nicht raus, ihr Kinder. Jetzt kommt eine Kindergeschichte. Als ich 17 Jahre alt war, war ich in Kempten im Allgäu in der Lehre und an einem Sonntag im Juni haben wir zu dritt eine Bergwanderung gemacht. Wir sind mit der Seilbahn auf das Nebelhorn gefahren bei Oberstdorf, so gut 2000 Meter hoch, und hatten vor, eine Hochwanderung zu machen, immer ungefähr auf 2000 Meter Höhe, zu einem Berg mit dem Namen der Große Daumen. Wir waren 3 Stunden gewandert in herrlichem Sonnenschein, wunderbaren Blick auf die Berge. Wir hatten eine gute Gemeinschaft miteinander, aber auf einmal kam über den Grat, über den Bergkamm Nebel. Innerhalb von einer Viertelstunde waren wir in dickem Nebel eingehüllt. Dazu fing es an zu regnen. Und nach etwa einer Viertelstunde wurde es so kalt, dass der Regen im letzten Moment noch gefroren ist. Und so haben wir so richtig genadelt, ist das auf uns. Und wir beiden Burschen hatten keine Regenkleidung, es war kurz nach dem Krieg. Das Mädchen hatte eine ganz dünne Regenhaut. Da haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Wir sind den Weg, der weiterführt, noch nie gegangen. Also, wir kehren jetzt um. So sind wir umgekehrt, sind stundenlang im Nebel gelaufen. Ich wusste schon lange nicht mehr, wo wir sind. Aber ich dachte, der Hermann, der war 2 Jahre älter, war aus dem Allgäu, ein richtiger Bergfex, dachte, der Hermann, der wird's wohl wissen. Dann kamen wir an eine überhängende Wand, an der wir uns ein bisschen unterstellen konnten. Und haben wir uns zusammengestellt. Und der Hermann hat auch bekannt, dass er nicht mehr weiß, wo wir sind. Wir haben elend gefroren. Dann haben wir zueinander gesagt, hier kann uns jetzt nur Gott helfen. Und dann haben wir einer nach dem anderen laut gebetet. Und als der dritte Amen gesagt hat, hören wir plötzlich ein Geräusch. Im Nebel geht ein großes Loch auf und durch dieses Loch sehen wir die Bergstation von der Nebelhornbahn. Und der Nebel geht wieder zu. Wir wussten jetzt, wo wir sind. Wir waren eine halbe Stunde später gerettet. Am nächsten Tag konnten wir in der Zeitung lesen, dass eine ganze Reihe Bergsteiger in große Not gekommen waren, weil solch ein Kälteeinbruch war. Gott hat uns gerettet. Denkt daran, ihr lieben Kinder, niemand weiß Bescheid in allen Dingen, außer unser Vater im Himmel. Und er kann uns den Weg zeigen. Unser Thema heute Abend ist Jesu kostbarstes Geschenk. Was hat Jesus denn über den Heiligen Geist gelehrt? Hast du seine beeindruckende Botschaft über den Heiligen Geist mal kennengelernt? Dann geht es noch um eine andere ganz wichtige Frage. Egoisten kommen nicht in den Himmel. Das bedeutet, unser Charakter muss verändert werden. Wie geht unsere Charakterveränderung vor sich? Wie wandelt uns Gott um in Menschen, die er ins Reich Gottes nehmen kann? Ich möchte ein Vorwort sagen. Der Herr selbst hat das Gebot gegeben: Lasst euch beständig und immer wieder neu mit Heiligem Geist füllen. Wir kommen auf dieses Wort zurück. Zunächst zwei Erfahrungen. Eine Schwester schrieb: Meine Freundin und ich studieren das 40-Tage-Buch gerade zum dritten Mal, abwechselnd mit dem Heft Schritte zur persönlichen Erweckung. Bevor wir diese Unterlagen entdeckt haben, waren unser Glaubensleben und auch unser Gebetsleben nicht mehr das, was es am Anfang einmal war. Wir sehnten uns danach, diese erste Liebe wiederzufinden. Wir haben sie gefunden. Wir danken Gott von ganzem Herzen dafür. Es ist so wunderbar, wie unser liebender Gott Gebete erhört und uns erkennen lässt, wie sein Geist am Wirken ist an uns und an den Menschen, für die wir bitten. Ist nicht wunderbar, wenn jemand schreiben kann: Wir haben zurückgefunden zur ersten Liebe. Jemand anderer schrieb über diese Literatur, dass sie mir in meinem Leben zu einem großen und lang erwarteten Segen geworden sind. Wie vielen anderen Glaubensgeschwistern ging es mir und einer Schwester aus unserer Gemeinde auch, dass uns immer etwas fehlte in unserem Glaubensleben. Und wir durften nun erfahren, wie Jesus in unser Leben Einzug hielt und begonnen hat, uns zu verändern. Er tut dies immer noch und Schritt für Schritt zieht er uns immer näher zu sich. Wir können nur danken, wenn jemand bezeugen kann: Jesus ist in mein Leben gekommen. Nun, die Jünger haben Jesus ja sehr beobachtet. Und irgendwann scheinen sie die Frage gehabt zu haben: Hängt das mit Jesu Gebetsleben zusammen, dass er solch einen großen Einfluss ausüben kann? Und dann bitten sie Jesus: Herr, lehre uns beten. Und Jesus beantwortet ihre Bitte, indem er einen Gebetsunterricht gibt in drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist das Vaterunser, das wir alle kennen. Das Vaterunser besteht dort in Lukas 11 nur aus 6 Bitten und nichts anderem. Dann kommt der zweite Abschnitt, das Gleichnis vom bittenden Freund. Da bekommt ein Mann spät abends Besuch, hat nichts, was er dem Besuch vorsetzen kann. Sein Problem ist: Ich habe nichts. Er wendet sich an seinen Nachbarfreund und bittet ihn zu später Stunde so lang, bis er bekommt. Jesus zeigt hier, dass wir diese geistlichen Güter selbst nicht haben. Er hat ja die Bergpredigt damit begonnen: Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Er meinte damit: Wohl dem Menschen, der erkennt, dass er meine Hilfe braucht, dass er erkennt, er hat selbst die Dinge nicht. Gott will aus den geistlich Armen indem er uns schenkt, was wir erbitten, geistlich reiche machen. Und Laodicea hat gerade das umgekehrte Problem. Die halten sich für reich, verkehrterweise. Und Jesus sagt, ihr seid arm, blind und bloß. Ja, der Mann in dem Gleichnis stellt fest, ich habe nichts, aber er bekommt. Und jetzt kann er weitergeben. Nun führt Jesus diesen Gebetsunterricht weiter mit den Worten, deshalb sage ich euch, bittet, so wird euch gegeben. Das Problem, ich habe nicht, wird gelöst, indem ich bitte, so wird euch gegeben. Der Höhepunkt dieses Gebetsunterrichtes ist die Bitte um den Heiligen Geist in den Versen 9 bis 11. Lasst uns unsere Bibel aufschlagen und Lukas Kapitel 11, die Verse 9 bis 13 lesen. Und ich werde es besonders betonen, dass aus der Betonung heraus man deutlich erkennt, was Jesus uns hier sagen will. Es ist wahrscheinlich der eindringlichste und liebevollste Aufruf, den Jesus gemacht hat. Deshalb sage ich euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Zeigt das nicht hier schon an dieser Stelle? Ich bekomme nur, wenn ich bitte. Und wenn ich nicht bitte, bekomme ich nichts. Nun fährt Jesus fort mit drei Beispielen. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der mir einen Skorpion dafür biete? Für jeden Vater ist es unmöglich, so zu machen. Und damit baut Jesus jetzt auf sein Schlusswort in Vers 13. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Es ist unmöglich für einen irdischen Vater, seinen Kindern etwas Schlechtes zu geben. Noch viel unmöglicher ist es für den lebendigen, allmächtigen, liebevollen Gott und Vater. Ja, wir haben in diesem kurzen Abschnitt 10-mal Bitten und verwandte Ausdrücke. 6-mal haben wir das Tätigkeitswort bitten. 2-mal ersetzt Jesus bitten durch suchen, ein aktives Handeln. Noch weitere 2-mal ersetzt Jesus das Bitten durch anklopfen, auch etwas, wo man aktiv wird. Ja, Jesus legt es uns sehr eindringlich ans Herz, um den Heiligen Geist zu bitten. Und das letzte Bitten, das steht im Griechischen in Verlaufsform und das bedeutet, es geht nicht darum, einmal zu bitten, sondern im Bitten zu bleiben, fortlaufend zu bitten. Und dazu sagt Ellen White, Gott sagt nicht, bittet nur einmal, so wird euch gegeben. Er fordert uns auf, bittet, haltet unermüdlich fest am Gebet. Ständiges Bitten gibt dem Betenden eine ernstere Geisteshaltung und lässt ihn das, was er erlangen möchte, umso sehnlicher wünschen. Es geht darum, um den Heiligen Geist zu bitten, und zwar fortlaufend darum zu bitten. Wann ist der Heilige Geist denn für alle Jünger von Gott zur Verfügung gestellt worden? Als Jesus gen Himmel gefahren war und der Vater sein Opfer anerkannt hat, hat Gott mit Jesus zusammen den Jüngern den Heiligen Geist geschenkt. Als Jesus wieder eingesetzt worden war, in Macht und Herrlichkeit, alle Macht im Himmel und auf Erden, als äußeres Zeichen der Inthronisierung Jesu, hat er seinen Jüngern das beste Geschenk gegeben, das er geben konnte, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Gabe, die alle anderen Gaben mit sich bringt. Wir kommen im Lauf der Tage noch darauf. Ohne den Heiligen Geist wird sogar das Opfer Jesu für uns nicht wirksam. Ja, ein Krönungsgeschenk ist etwas sehr Wertvolles. Ergibt sich daraus nicht, dass dieses Geschenk niemand nachgetragen wird? Dass dieses Geschenk, darf ich es mal salopp sagen, nicht im Ausverkauf angeboten wird? Es erhalten nur die, die es wertschätzen, die es haben wollen. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und da geht es um den Heiligen Geist. Geschwister, ich denke manchmal, habe ich genug Verlangen? Aber wir haben einen wunderbaren Gott, wenn wir bei geistlichen Verheißungen Bedingungen haben, dann dürfen wir Gott sogar bitten, uns zu helfen, die Bedingung zu erfüllen. Und wenn wir bitten, Herr Jesus, bitte schenk mir ein starkes Verlangen nach Gott, ein starkes Verlangen nach Gemeinschaft mit dir, nach dem Heiligen Geist, dann ist es eine Bitte nach seinem Willen und die wird sofort erhört. Ich würde euch einladen, nachzudenken, ob auch ihr manchmal oder oft betet, Herr Jesus, schenke mir dieses Verlangen nach dir, nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Quelle eines erfüllten Lebens. Warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Er hat es selbst gesagt, warum. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Gott will gar nicht, dass wir ein armseliges Christsein haben, das beschämt ihn. Er will, dass wir ein reiches, frohes und starkes und siegreiches Christenleben haben. Aber das ist nur denkbar zusammen mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt weiter, wo er sagt in Johannes 7, 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er von dem Heiligen Geist. Jesus sagt, als er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu geben, und ich denke, es ist ein guter Vergleich, wenn er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er hat eine gute Ausstrahlung, ein anziehendes, attraktives Leben durch Jesus. Nun, Jesus hat uns so innig und dringend ans Herz gelegt, um den Heiligen Geist zu bitten, hat er uns selbst hier eigentlich ein Vorbild gegeben? Jeder von uns weiß, dass Jesus durch eine Jungfrauengeburt geboren wurde. Er wurde im Mutterleib gezeugt durch den Heiligen Geist. Wir wissen alle, als Jesus getauft worden war, hat er am Ufer sich niedergekniet und gebetet, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in Form einer Taube. War es unter diesen Umständen für Jesus auch wichtig und notwendig, jeden Tag um den Heiligen Geist zu bitten? E.G. Weitz sagt, morgen für morgen hatte Jesus Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er empfing von ihm täglich eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. An anderer Stelle, wirkende Apostelseite 57, sagt sie, für den Mitarbeiter, der sich dem Herrn geweiht hat, ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, dass selbst Christus während seines Erdenlebens seinen Vater täglich um erneuten Zufluss der benötigten Gnade bat. Jesus hat täglich um den Heiligen Geist gebetet. Wenn das für ihn gut war, notwendig war, wie viel mehr ist es für uns gut und notwendig? Der Apostel Paulus hat das voll verstanden. Wenn wir den Brief an die Epheser lesen, dann sehen wir, dass er ihnen in Kapitel 1, Vers 13 sagt, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. In Kapitel 3 betet er für sie, werdet stark im Geist am inwendigen Menschen, dass Christus im Glauben in euren Herzen wohne. Werdet stark im Geist. In Kapitel 4 bittet er sie, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und in Kapitel 5, Vers 18 steht, nach der Luther-Übersetzung, werdet voll Geistes. Genauer heißt es, lasst euch mit Geist erfüllen. Und die griechischen Experten sagen uns, und ich beziehe mich hier auf Bruder Johannes Mager, Bruder Mager erklärt es genau vom Griechischen her, und er sagt, es bedeutet, lasst euch beständig und immer aufs Neue mit dem Heiligen Geist füllen. Ihr habt alle den Missionsbrief schon bekommen, aber ich habe jetzt noch mal ein Pack Missionsbriefe mitgebracht. Ich wollte euch aufmerksam machen, hier ist ein bestimmter Artikel enthalten, den ich euch bitte unbedingt noch mal zu lesen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir meinen, viele von uns meinen es, ich bin getauft worden, da habe ich den Heiligen Geist empfangen, er bleibt bei mir, jetzt ist nichts weiter notwendig. Jesus selbst hat dieses Gebot durch den Apostel Paulus gegeben. Ihr könnt es in diesem Artikel eingehend erklärt nachlesen. Vom Deutschen können wir schon feststellen, werdet voll Geist, das ist ein Befehl, ein Gebot. Werdet ist auch die Mehrzahl, es gilt für jedermann. Und werdet voll Geist, das bedeutet, da ist ein Wachstum nötig im Heiligen Geist, ein Vorwärtskommen. Aber vom griechischen Text her ist es noch viel besser erklärt. Und dieser scheinbare Gegensatz, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe und er bei mir bleibt und andererseits ich darum bitten soll, ist in diesem Artikel wunderbar erklärt. Schwester Weit erklärt, dass unser körperliches Leben, unser natürliches Leben und unser geistliches Leben denselben Gesetzen unterliegt. Wir haben unser natürliches Leben empfangen bei unserer Geburt. damit es bei uns bleibt, Leben lang. Und es ist noch bei uns. Aber warum ist es noch bei uns? Weil wir die Mittel, die Gott geschenkt hat, Wasser zum Trinken, Nahrungsmittel, Schlafen, Bewegung, weil wir von diesen Mitteln gebraucht haben. Deswegen leben wir noch. Und genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Bei unserer Taufe aus Wasser und Geist, bei der Wiedergeburt, haben wir den Heiligen Geist empfangen, dass er in unserem Leben bleibt. Aber auch da ist es nötig, Gebrauch zu machen von den geistlichen Mitteln, die Gott uns zur Verfügung stellt. Vom Heiligen Geist, vom Gebet, vom Wort Gottes, vom Zeugnis, von der Gemeinschaft der Gläubigen und so weiter. Bitte vergesst nicht, nehmt ihn mit. Und außerdem sind auf 5 Seiten Erfahrungen, die Geschwister eingesandt haben, was für Erlebnisse sie haben durch den Beginn täglich um den Heiligen Geist zu bitten in ihrem Leben. Jetzt wollen wir noch einen anderen Abschnitt betrachten. Jesu Abschiedswort über den Heiligen Geist. Ich möchte das aber nicht voll behandeln heute Abend, weil es sonst zu lange dauern würde. Aber Jesus sagt in seinem Abschiedswort Folgendes in Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch gut, dass ich hingehe. So kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Wie kommt das, dass Jesus sagt zu den Jüngern, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Wenn ich fortgehe, kommt der Heilige Geist zu euch und das ist besser für euch. Warum? Jesus war als Mensch erdgebunden. Er konnte nicht gleichzeitig in Kapernaum und in Jerusalem sein. Er war begrenzt als Mensch. Durch den Heiligen Geist ist Jesus in der Lage, in jedem Menschen das zu sein, was er als Mensch den Jüngern war. Er kann mit mir sein, ob ich in Kapstadt lebe oder in Narvik, ob in Omsk oder in Rio de Janeiro. Egal wo ich lebe, egal wer ich bin, Jesus kann durch den Heiligen Geist mit mir sein. Und er kann nur mit mir sein, wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist. Soweit im Moment nur zu seinem Abschiedswort, in dem er die Tätigkeit des Heiligen Geistes beschreibt. Ich möchte heute Abend noch eingehen auf die Frage, wie unser Charakter verändert werden kann. Darüber gibt Jesus ganz wichtige Hinweise. Und bevor wir das besprechen, sollten wir einen Moment an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen denken. Da waren 5 törichte Jungfrauen, die zur Hochzeit nicht eingelassen wurden. Und Jesus sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Und was war das Problem? Die Klugen und die Törichten hatten alles gemeinsam. Nur ein Unterschied war in der Menge des Öls. Die einen hatten einen Ölvorrat, die Klugen. Die Törichten hatten nur das bisschen Öl in ihren Lampen und keinen Vorrat. Alle Lampen haben gebrannt, alle 10. Aber dann sagen die 5 Törichten, unsere Lampen verlöschen. Sie hatten nicht genügend vom Heiligen Geist. Das war der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und deshalb wurden sie nicht eingelassen zur Hochzeit, was meint, nichts ins Reich Gottes. Ja, wir sehen hier deutlich, der Unterschied beruht darauf, ob wir vom Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt für unsere Rettung. Ja, und Ellenweit sagt darüber: Die Bezeichnung törichte Jungfrauen beschreibt den Charakter jener Menschen, die keine durch den Heiligen Geist bewirkte, aufrichtige Herzensveränderung erlebt haben. Der Heilige Geist bewirkt unsere Charakterveränderung. Und jetzt wollen wir feststellen, wie geht diese Charakterveränderung vor sich? Der Mangel am Heiligen Geist war also da die Ursache. Ich möchte vorher noch sagen, unsere Erlösung hängt nicht ab von der Menge unseres Wissens. So gut es ist, Bibelwissen und biblische Erkenntnis zu haben. Wertvoll und gut. Aber dieses Wissen soll uns ja in diese enge Christusbeziehung führen durch den Heiligen Geist. Wir werden durch unsere persönliche Gottesbeziehung errettet. Und darüber sagt Bruder Dennis Smith: Unsere Erlösung hängt nicht davon ab, was wir wissen, sondern davon, wen wir kennen. Was wir wissen, ist wichtig, aber ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus sind wir verführt und am Ende verloren. Ein verstandesmäßiges Wissen über Gott ist nicht dasselbe wie eine innige, vom Herzen ausgehende, intime Vertrautheit. Diese enge Beziehung mit Jesus wird im Heiligen Geist gelebt. Und ich denke, das war sicher einer seiner Gründe, uns so intensiv, liebevoll und dringend aufzurufen, um den Heiligen Geist zu bitten. Jesus hat uns über die charakterliche Veränderung belehrt, wie sie vor sich geht, im Gleichnis vom Sauerteig. Wenn wir dieses Gleichnis lesen, denken wir nicht im geringsten an den Heiligen Geist, dass das etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hätte. In Lukas 13, Vers 20 und 21 steht dieses Gleichnis und es lautet: Und abermals sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, welchen eine Frau nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz durchsäuert ward. Sauerteig wird beim Backen verschiedener Brotsorten in den Teig hineingegeben. Das führt zu einem Gärungsprozess und macht den Teig locker, und damit gibt es einen bestimmten Geschmack, sodass das Brot unserem Geschmack mehr entspricht. Jesus will mit diesem Gleichnis verschiedene Grundsätze des Reiches Gottes erläutern. Und nun ist noch wichtig, dass wir eines verstehen. Jesus vergleicht den Sauerteig mit dem Reich Gottes. Was hat er unter dem Reich Gottes verstanden? Er sagt in Lukas 17, Vers 20 und 21: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was hat er damit gemeint? In seiner Person war das Reich Gottes unter ihnen. Jesus personifiziert das Reich Gottes und Satan personifiziert das Reich des Bösen. Es geht hinsichtlich des Reiches Gottes darum, wir sprechen vom Reich der Gnade, das in uns beginnt, wenn wir Jesus aufnehmen. Johannes 1, Vers 12 sagt: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das Reich Gottes beginnt als Reich der Gnade in uns, wenn wir Jesus unser Leben voll anvertraut haben. Wenn wir bei Jesus bleiben und er sagt, ja, bleibt in mir und bleibt und ich in euch. Und Schwester Weid erklärt, dieses Bleiben in Jesus hat mit zwei Komponenten zu tun. Es bedeutet, sagt sie, beständiges Empfangen seines Geistes und ein vorbehaltloses Leben, ein Leben in vorbehaltloser Hingabe an seinen Dienst. Also das Bleiben in Jesus wird gewährleistet durch das beständige Bitten um den Heiligen Geist und um das beständige Hingeben meines Lebens an ihn. Und wenn ich bei Jesus bleibe, dann wird bei seiner Wiederkunft für mich das Reich der Herrlichkeit beginnen, das ewige Leben in einer unvorstellbaren Schönheit und Herrlichkeit, wie kein Mensch sich das vorstellen kann. Die Bibel sagt, was kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist, was Jesus unter dem Reich Gottes versteht. Und nun sagt er also im Gleichnis von Sauerteig, das Reich Gottes ist einem Sauerteig gleich. Er vermittelt uns drei wichtige Erkenntnisse durch dieses Gleichnis, in welcher Weise unser Charakter verändert wird. Wir werden es heute Abend kurz fassen müssen, aber ich empfehle euch sehr, nehmt mal zu Hause das Buch zur Hand Christi Gleichnisse, der neue Titel ist Bilder vom Reiche Gottes, und lest dort das Kapitel über den Sauerteig. Es wird euch helfen, noch viel besser zu verstehen, in welcher Weise Jesus durch den Heiligen Geist unseren Charakter verändern will und kann. Ja, die verändernde Kraft wirkt still. Das ist die erste Erkenntnis. Darüber sagt Schwester Weid, im Gleichnis des Heilandes soll der Sauerteig das Himmelreich darstellen. Er ist dort ein Bild für die neu belebende, umgestaltende Kraft der göttlichen Gnade. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Wandlung erzielen. Es handelt sich also um eine innere Kraft im Heiligen Geist, die alles durchdringen und verändern kann. Auf diese Weise will Gott unseren Charakter positiv verändern. Die Bibel zeigt uns, wenn Menschen in biblischer Zeit den Heiligen Geist empfangen haben, dann war das manchmal mit hörbaren oder sichtbaren Phänomenen verbunden. Aber die Erfüllung unseres Herzens, die Veränderung unseres Charakters, die geschieht ganz im Stillen. Und ich habe mich gefragt, warum macht Gott das so still? Ist das so wie in der Natur, wenn wir jetzt rausschauen, herrlich grün, alles blüht, aber wenn wir um Wochen oder Monate zurückdenken, alles kahl? Es hat Wochen und Monate gebraucht, um diesen Vorgang, der ein enormer Vorgang in der Natur ist, in dem enorme Kräfte wirken. Wir haben nichts gesehen, nichts gehört davon. Auf einmal ist es da. So ähnlich geht es mit der Charakterveränderung. Vielleicht hat Gott noch was anderes im Sinn. Ich habe mich auch gefragt, will Gott uns auf diese Weise, wo wir nichts merken, prüfen, ob es uns ernst ist, um den Heiligen Geist zu bitten? Bleiben wir dabei, wenn wir nach 8 Tagen oder nach 4 Wochen noch keine Veränderung feststellen können? Manche merken sofort etwas. Bei mir hat es sehr lang gedauert. Ich habe erst gemeint, bei mir hat sich überhaupt nichts verändert, bis ich dann eines Tages festgestellt habe, es hat sich viel verändert. E.G. Weitz sagt, der Mehl verborgene Sauerteig wirkt unsichtbar und durchsäuert alles. Genauso unmerklich still und stetig will der Heilige Geist in unserem Leben wirken. Unter seinem Einfluss werden die natürlichen Neigungen gemildert und bezwungen. Außerdem werden neue Gedanken, neue Empfindungen und neue Beweggründe eingepflanzt. Unsere Geisteskräfte werden in ganz neue Bahnen gelenkt. Das Gewissen wacht auf. Uns werden Charakterkräfte verliehen, die uns befähigen, Gott in rechter Weise und treu zu dienen. Gott verändert unseren Charakter still. Auf einmal merken wir ein Ergebnis. Die zweite Erkenntnis, die uns dieses Gleichnis vermittelt, die unseren Charakter verändernde Kraft muss von außen kommen. Wir selbst sind nicht in der Lage, unseren Charakter zu verändern. Kein Mensch. Schwester Weitz sagt, der Mensch kann sich trotz großer Willensanstrengung nicht selbst umbilden. Dazu reicht seine Kraft nicht. Bevor das Mehl sich in der gewünschten Weise innerlich verändern kann, muss Sauerteig hinzugefügt werden, also etwas, das völlig von außerhalb kommt. Dies ist ein ganz entscheidender Punkt. Jesus zeigt uns hier, dass wir unsere charakterliche Veränderung eine Kraft benötigen, die von außen kommt. Und das Erstaunliche ist, was Jesus hier lehrt, steht im klaren Gegensatz zu all dem, was in der Menschheit gelehrt wird. Ob der Humanismus oder die Esoterik, bestimmte Bereiche der Pädagogik oder die Philosophie, sie lehren alle, die Kräfte sind in dir. Du musst sie nur auf diese oder jene Art und Weise entwickeln. Es geht um Selbstverwirklichung. Das Wort Gottes zeigt uns was ganz anderes. Der Apostel Paulus sagt über sich, und das gilt für jeden von uns, in mir wohnt nichts Gutes. Wenn ich nun das Nicht-Gute, das in mir ist, entwickle, was wird dann das Ergebnis sein? Es wird noch schlimmer. Der Egoismus nimmt zu. Und ich denke, es hat keine Zeit gegeben, in der der Egoismus so schamlos zutage getreten ist wie in unserer Zeit. Denkt mal an die Finanzkrise. Die ist ja deswegen entstanden, weil die Staaten die Finanzaufsicht zum Teil zurückgenommen haben und dann haben die Bankleute Geschäfte gemacht, die mehr oder weniger Luftgeschäfte waren, faule Geschäfte, nur um große Umsätze darzustellen und großen Bonus einzunehmen. Und das hat die ganze Welt erschüttert und das bis heute nicht geheilt. Oder denkt an die Gesetzgebung im Sexualrecht. Auch da, die Parlamente der Welt beschließen heute unsittliche Dinge. Der Egoismus tritt sehr stark in Erscheinung. Und die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten sein. Der Egoismus regiert. Wir wollen festhalten, wir haben selbst nicht die notwendige Kraft, uns charakterlich umzuändern. Die Kraft muss von außen kommen. Jesus hat jeden Tag den Heiligen Geist empfangen, obwohl er charakterlich in Ordnung war. Wie viel mehr ist es auch von dieser Seite für uns notwendig? Aber ich denke, bei der Bitte um den Heiligen Geist sollten wir weniger die Notwendigkeit im Auge halten, als diese wunderbare Geschenk, das Gott uns jeden Morgen machen will. Ich denke oft, wenn Gott mir morgens den Heiligen Geist schenkt auf meine Bitte, das ist wie eine Umarmung, wie ein Ehepaar sich morgens umarmt und küsst und sich einen gesegneten Tag wünscht, so will Gott uns jeden Morgen umarmen. E.G. Weitz sagt zu diesem Gleichnis an dieser Stelle: Alle Erziehung und Bildung, die die Welt vermitteln kann, vermag nicht, ein heruntergekommenes Kind der Sünde in ein Kind des Himmels umzugestalten. Die erneuernde Kraft muss von Gott kommen. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Wandlung erzielen. Jeder, der gerettet werden will, er sei hoch oder niedrig, reich oder arm, muss sich dem Wirken dieser Macht unterordnen. Ein sehr kluger Mann war Winston Churchill. Er war der Premierminister Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg. Er hat nach dem Krieg, soll er gesagt haben, wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme, den Menschen. Und so ist es auch. Als der Humanismus, diese Lehre vom Humanismus aufkam, hat man das Ziel gehabt, wenn jeder Mensch Bildung hat, dann hört der Krieg und all der Streit auf. Inzwischen haben die Leute enorme Bildung. Wir haben Verbrecher mit höchster Bildung. Ja, ich denke, er hat recht gehabt. Der Mensch kann nicht allein durch menschliche Mittel geändert werden. Wenn wir jetzt noch Folgendes bedenken, dass die Bibel uns ein wichtiges Gesetz nennt. Sie sagt, 2. Korinther 4, Vers 16, der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Dann bedeutet das doch, ich brauche den Heiligen Geist von Tag zu Tag, um diese Erneuerung, um diese Veränderung zu erleben. Das war die zweite Erkenntnis aus dem Gleichnis vom Sauerteig. Die Kraft zur Veränderung muss von außen kommen. Die dritte Erkenntnis: Der Heilige Geist beginnt sein Wirken an meinem Herzen und wirkt von meinem Herzen nach außen. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Schwester Weitz sagt, wenn der Sauerteig ins Mehl gemischt ist, wirkt er von innen nach außen. So ändert auch die Gnade Gottes unseren Lebenswandel, indem sie das Herz erneuert. Eine nur äußerliche Wandlung genügt nicht, um mit Gott ins Reine zu kommen. Viele versuchen, sich durch das Ablegen dieser oder jener schlechten Gewohnheit zu ändern und hoffen, so Christen zu werden. Indes, sie fangen es falsch an. Wir müssen mit dem Herzen beginnen. Geschwister, ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Ehe und Familie. Ich denke an manchen Seelsorgefall, wo Ehepaare miteinander uneins waren wo die Frau versucht hat, den Mann zu ändern. Und der Mann hat versucht, die Frau zu ändern. Und es ist nicht gelungen. Es hat nur zu Reibereien, zu Spannungen und Streit geführt. Und als mir das aufging, was Gott hier uns sagt, da wurde mir auch klar, warum Petrus schreibt, dass die Männer durch den stillen Wandel der Frauen für Christus gewonnen werden. Wenn der Mann in seiner Frau die Veränderung sieht, die der Geist Gottes in ihr schaffen kann, dann wird er angezogen davon. Das überzeugt ihn. Aber die vielen Worte, die können bei ihm nichts ausrichten. Ja, und ich denke, es ist auch für die Kindererziehung sehr wichtig. Gott fordert uns auf durch seine Botin, dass wir unsere Kinder lehren, täglich um den Heiligen Geist zu bitten. Die Kinder brauchen das. Und ich werde am Schluss ein Beispiel von einem Jungen erzählen. Ellen White sagt, nein, ich glaube, ja doch, es ist von ihr, sich zu Glaubenslehren zu bekennen oder aber die Wahrheit ins Herz aufgenommen zu haben, sind zwei grundverschiedene Dinge. Die bloße Kenntnis der Wahrheit genügt nicht. Wir können sie besitzen, ohne dass sich die Hauptrichtung unserer Gedanken ändert. Das Herz muss bekehrt und geheiligt sein. Wer die Gebote aus Pflichtgefühl zu halten versucht, weil man es eben von ihm verlangt oder erwartet, wird nie die Freude erfahren, die der Gehorsam in sich birgt. Denn in Wirklichkeit gehorcht er gar nicht. Solange wir die Forderungen Gottes als eine Last ansehen, weil sie unseren menschlichen Neigungen zuwiderlaufen, so lange führen wir kein christliches Leben. Wahrer Gehorsam kommt von innen. Ich denke, das ist eine ganz entscheidende Wahrheit, die Jesus uns hier nahebringen wollte. Wir wollen festhalten, die Charakterveränderung erfolgt nach Jesus unter drei Gesichtspunkten. Erstens, sie geht still vor sich. Zweitens, die Hilfe muss von außen kommen. Und drittens, Gott setzt an meinem Herzen an und nicht an meiner Kleidung oder meiner Frisur. Mancher denkt vielleicht, ob Gott mich auch verändern kann. Für ein großes Gemälde zu malen, braucht ein Könner nicht unbedingt eine sehr gute Leinwand. Der bringt auch ein Gemälde aus schlechterem Material hin. Nicht das Material ist das Entscheidende. Das Material entscheidet beim Gemälde über die Beständigkeit. Aber die Schönheit des Gemäldes, die hängt vom Künstler ab, nicht vom Material. Und da denke ich an eine Begebenheit, die in London an der London Bridge passiert ist. Dort war ein Bettler, ein älterer Mann, der spielte auf seiner Geige. Neben sich hatte er einen Hut, damit die Passanten was einlegen. Es waren ein paar armselige Münzen darin. Da ging ein Herr an ihm vorbei und plötzlich dreht dieser Herr um, geht auf ihn zu und sagt, geben Sie mir doch mal Ihre Geige. Und der Mann gibt ihm seine Geige. Dann fängt dieser Mann an, auf dieser Geige zu spielen. Und er spielte so wunderbar, dass alle Leute stehen geblieben sind. Es ist sogar ein Verkehrschaos eingetreten, weil alle Leute da standen, dem Mann zuzuhören. Wisst ihr, wie der hieß? Niccolò Paganini. Du entscheidest darüber, ob du dein Leben die erste Geige spielen willst, selber, oder ob du Jesus, den großen Meister, dein Leben leiten lässt. Gott schenke Gnade, dass wir das alle begreifen. Wir werden staunen, was er für uns, in uns und durch uns vollbringen kann. Ich möchte schließen mit dem Zeugnis einer Lehrerin. Sie schrieb, sie hat es erst als Erfahrung bei einer Freizeit erzählt, da habe ich es zum ersten Mal gehört. Als vor etwa einem Jahr in meiner Heimatgemeinde Schritte zur persönlichen Erweckung verteilt wurde, ich denke, ihr kennt die Broschüre, hatte ich das Heft innerhalb kürzester Zeit durchgelesen. Schon während des Lesens machte ich mehr Erfahrungen mit Gott als je zuvor, und das faszinierte und ermutigte mich. Im Anhang des Heftes fand ich folgenden Hinweis: Pädagogische Forschung hat gezeigt, dass es nötig ist, ein solch entscheidendes Thema für unser Leben 6 bis 10 Mal zu lesen oder zu hören, ehe man es gründlich begriffen hat. Probiere es wenigstens einmal aus. Das Ergebnis wird dich überzeugen. Das wollte ich erleben, sagt sie. Und schon beim 3. Mal ergriff es mich und ich verspürte eine große Liebe für unseren Erlöser, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt hatte. Ich las es 6 Mal hintereinander innerhalb von 2 Monaten und das Ergebnis war es wert. Es war, als könnte ich nachempfinden, wie es sein muss, wenn Jesus sich uns nähert und wir ihm in seine reinen, gütigen und liebevollen Augen schauen können. Diese Freude für unseren Heiland wollte ich von da an nicht mehr missen. Beim Aufwachen sehnte ich mich schon nach der Morgenandacht, um endlich wieder Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Und untertags betete ich still, dass der Heilige Geist meine Gedanken bei Gesprächen, beim Vorleben, Unterrichten und Vermitteln unterstützen möge. Wenn ein Kind in der Schule nach Aufmerksamkeit hungerte und sich entsprechend benahm, schenkte Gott die Kraft und Weisheit zu handeln. Die Arbeitstage sind seitdem erfüllt von der Anwesenheit des Schöpfers. Er hilft mir buchstäblich im Alltag. Seitdem bete ich täglich morgens und zwischendurch um Erfüllung durch den Heiligen Geist. Es ist, als wäre man dem Himmel näher gekommen und hätte geschmeckt, wie schön es dort sein wird. Während des Lesens der Broschüre kam mir der Gedanke, dass auch meine Schüler an der Schule an dieser Erfahrung teilhaben sollten. Ich unterrichte die 10- bis 15-Jährigen an unserer adventistischen Schule in Vorarlberg in Lustenau. So betete ich um geführte Gelegenheiten. Eine meiner schönsten Erfahrungen, wie der Heilige Geist an jungen Herzen wirkt, kam bald darauf. Das Erlebnis, das sie jetzt schildert, begann ein Jahr, bevor ich die Lektüre über den Heiligen Geist kennenlernte. Und ich schildere es jetzt etwas kürzer. Es war ein neuer Schüler an ihre Schule gekommen, ein 13-jähriger Junge. Bei der Aufnahme war verschwiegen worden, dass er aus der vorhergehenden Schule rausgeflogen war. Und am 2. Tag, als er in der neuen Schule war, fing er eine böse Schlägerei an. Und hinterher hat er sich entschuldigt, war zerknirscht, aber ein paar Tage später war dasselbe. Der Junge hat gebetet, war ein Adventistenkind, ein Predigersohn, aber er brachte sein Temperament, sein Verhalten nicht endgültig unter seine Kontrolle. Und die Lehrerin war nach einem Jahr zum Ergebnis gekommen, dass all ihre Pädagogik und all ihre Geduld und alle ihre Bemühungen zu nichts geführt haben. Und in der Zeit kam nun diese Broschüre und der Beginn, dass sie jeden Tag mit dem Heiligen Geist gelebt hat. Und nun wollte sie ihre Schüler daran teilnehmen lassen. Jetzt hat sie besonders für diesen jetzt 14-jährigen Jungen gebetet, dass sie Gelegenheit bekommt, ein Gespräch mit ihm zu führen. Und das ergab sich, und da sprach sie mit ihm und sagte ihm unter anderem: Hast du schon mal daran gedacht, dass der Heilige Geist dir helfen könnte? Ein 14-Jähriger hat natürlich nicht daran gedacht. Sie sagte ihm dann: Ich könnte dir auch darüber was zum Lesen geben, wenn du was haben willst. Sie gab es ihm aber nicht sofort. Sie dachte, er sollte es selbst verlangen. Nach 2 Tagen sagte er: Du wolltest mir doch was zum Lesen geben. Und so gab sie es ihm. Er hat sofort am ersten Tag die ersten 2 Kapitel verschlungen, hat es am nächsten Tag schon der Lehrerin gesagt. Dann sagte er: Ich werde es machen wie du, ich werde es auch 6-mal lesen. Das war vor den Weihnachtsferien. Nach den Weihnachtsferien hat der Junge nie mehr zugeschlagen. Die er vorher verhauen hat, die sind jetzt seine Freunde. Und die Lehrerin schreibt, er ist ein höflicher, ja ein fast zuvorkommender Junge geworden. Und er bat dann am Anfang des neuen Jahres um Taufunterricht und ist dann im Juni getauft worden. Gott kann auch junge Menschen durch seinen Heiligen Geist umändern. Gott will uns ändern, unsere Angehörigen, unsere Kinder. Er will uns ein attraktives Leben schenken. Für uns attraktiv und anziehend für andere. Gott schenke uns allen, dass wir dieser Frage des Lebens im Heiligen Geist von heute ab mehr Aufmerksamkeit schenken wie in der Vergangenheit. Und morgen wollen wir tief in dieses Thema eintreten. Morgen Vormittag geht es erst darum, zu zeigen, was der Kern unserer Probleme ist. Morgen Nachmittag geht es darum, was Gottes Lösung für unsere Probleme ist. Und in der 2. Nachmittagsstunde geht es darum, wie kann ich Gottes Lösung praktisch in meinem Leben umsetzen. Versäumt diese Stunden nicht. Und ich habe für morgen eine Bitte. Betet doch alle in euren persönlichen Gebeten für mich, dass ich es in rechter Weise darlegen kann. Und betet für euch, dass ihr mit offenem Herzen die Botschaft entgegennehmt. Gott segne uns alle, insbesondere an dem Sabbat, der nun bald anbrechen wird. Amen. Herr Jesus, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du uns in einer eindringlichen und liebevollen Weise mit meisterhafter Darstellung aufmerksam gemacht hast, wie wertvoll und wichtig es ist für uns, um den Heiligen Geist zu beten. Danke, dass du uns ein Vorbild bist und selbst täglich um den Heiligen Geist gebetet hast. Wir danken dir auch, dass wir durch den Heiligen Geist innerlich verändert werden können, dass unser Charakter positiv verändert werden kann, sodass wir selbst mehr Freude an unserem eigenen Leben haben, dass bestehende Ehen sich liebevoller einander zuneigen, dass in Familien der Friede und die Liebe und die Zuneigung wächst, dass in der Gemeinde Schwierigkeiten behoben werden, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Herr, Lob und Dank, dass du uns in der heutigen Zeit aufrufst, das Leben im Heiligen Geist zu bedenken und zu beachten. Und wir danken dir, dass dieser Sabbat jetzt für uns eine besondere Gelegenheit dazu ist. Und wir bitten dich, hilf uns morgen, mir in der Darlegung und jedem im Zuhören, dass wir alle das aufnehmen können, was wir persönlich brauchen. Und hilf uns, dass wir uns im Gebet für morgen vereinigen, damit dein Gottesgeist unsere Herzen stark bewegen kann. Wir danken dir, dass der Sabbat nun anbricht, und wir loben und preisen dich, dass du uns diesen Segen des Ruhetages schenkst. Und wir bitten dich, dass wir alle eingehen in deine Ruhe, dass wir Frieden im Herzen haben und dass wir auch morgen in besonderer Weise unsere Beziehung zu dir pflegen können. Sei mit uns, hab Dank für deinen Segen und deine Gnade. Amen. Ich wünsche